Auch ich begrüße alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ganz herzlichen Dank für die Hinführung zu Gott, für die Einstimmung zu unserem dreieinigen Gott. Wir sind immer wieder so dankbar, dürfen wir ihn haben. Ein ungewöhnliches Thema, Fasten heute. Was kommt denn da wohl auf uns zu heute? Ich denke, das hat so eine Spannung aufgebaut im Infomail, aber ich habe nicht vor, uns zu ermahnen zum biblischen Fasten. Ich möchte wirklich das Wort Fasten und das Thema Fasten auf heute beziehen. Ich nehme den Text als Grundlage aus Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Es heißt hier: Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wir schauen in zwei Schritten in dieses Thema hinein. Als erstes Fasten im Alten und Neuen Testament. Und dann als zweites Fasten heute. Wir wollen schauen, welche Bedeutung das Fasten im Alten und Neuen Testament hatte und wie es aussah. Und danach will ich einige Gedanken zu Möglichkeiten des Fastens in der unsrigen Zeit, so in unserer Umwelt, in unserer Gesellschaft, in dem wir persönlich ein- und ausgehen, äußern. Das Fasten im Alten Testament. Interessanterweise kommt das Wort Fasten zum ersten Mal erst in Richter 20, Vers 26 vor. Also in allen fünf Büchern von Moses, lesen wir das Wort Fasten nirgends. Das heißt aber nicht, dass das Fasten in dieser Zeit nicht schon vorgekommen ist. Es wird einfach anders benannt. Es wird nämlich mit der Wortgruppe Demütigen vor Gott bezeichnet. So fastete das Volk Israel, wie man annehmen kann, an bestimmten Festtagen, wie zum Beispiel am Versöhnungstag. In 2. Mose 34, Vers 28 erfahren wir, dass Mose 40 Tage, ganze 40 Tage, nichts aß und nichts trank, wie er auf dem Berg Horeb vor Gott war. Es heißt hier, 2. Mose 34, Vers 28, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn. Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht. Ebenso lesen wir es in 1. Könige 19, Vers 8 von Elia, als er zum Berg Horeb unterwegs war, also auf der Wanderung. Es heißt in 1. König 19, Vers 8, da stand er, Elia, auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Es ist nicht klar, ob das Fasten immer bedeutet, dass die Menschen weder aßen noch tranken. Dies, weil öfter im Alten Testament nur das Entbehren von Nahrungsmitteln, also fester Nahrung, erwähnt wird. Es ist jedoch möglich, dass an einzelnen Festtagen, also ein Tag jeweils, das Volk Israel gefastet hat, sich von fester Nahrung und von flüssiger Nahrung entbehrte. In 1. Samuel Vers 7, Kapitel 7, Vers 6 lesen wir nämlich: Und sie, ganz Israel ist gemeint, versammelten sich in Mizpah, schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Sie fasteten an demselben Tag und sagten dort: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Hier das Wasser schöpfen und wieder ausgießen ist nicht etwa, dass sie das auf das Land gossen. Im Zusammenhang des Textes ist nichts von dem die Rede, sondern es scheint, dass sie damit zum Ausdruck bringen wollen vor Gott: Wir meinen es wirklich ernst, vor dich zu kommen. Wir essen nicht und wir trinken nicht. Nebst den zwei schon erwähnten Stellen von Mose und Elia gibt es noch andere Stellen im Alten Testament, in welchen die Enthaltung von Speise und Trank wörtlich erwähnt wird. Die Israeliten unter dem König Ahasveros sollten durch die List und dem Willen von Haman alle vernichtet werden. In dieser Not lässt Esther, sie ist eine Jüdin und ist die Frau von Ahasveros, lässt sie durch ihren Vater Mordechai unter den Israeliten ein dreitägiges Fasten ausrufen. In Esther 4, Vers 16 lesen wir davon. Es heißt: Geh hin, sagt sie zu Mordechai, zu ihrem Vater, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht, 3 Tage lang, Nacht und Tag. Das Fasten wurde denn auch oft durch äußere Kennzeichen sichtbar gemacht. Man zerriss das Oberkleid und man kleidete sich in Sacktuch. Asche oder Erde oder Staub wurde auf den Kopf gestreut und die tägliche Waschung hat man ausgelassen. Es gibt verschiedene Anlässe, welche uns im Alten Testament geschildert werden, die zum Fasten anregten. Beim Tod von nahestehenden Menschen. Es wurde gefastet vor oder bei großen Entscheidungen. Dann bei echter Reue, wie die Bibel nennt, Buße oder Hinwendung zu Gott, Demütigung vor Gott. Und wenn ein Mensch eine ganz besonders intensive, ungestörte Zeit Gemeinschaft mit Gott haben wollte. Diese 4 Stoßrichtungen finden wir im Alten Testament, die die Menschen zum Fasten veranlassten. Außer beim Trauen um einen nahestehenden Mitmenschen erkennen wir, dass es immer offensichtlich ist beim Fasten, dass die Ausrichtung auf Gott im Zentrum des Fastens ist. Dies wollen wir uns merken. Wenn die Menschen in der Zeit des Alten Testaments fasteten, so ist hauptsächlich Gott im Zentrum. Nun, diese Anlässe zum Fasten, außer die erste wegen Tod von nahestehenden Personen, finden wir auch im Neuen Testament. So war Jesus vor seinem öffentlichen Auftreten 40 Tage in der Wüste. Nachdem Johannes der Täufer ihn getauft hatte, zog sich Jesus zurück in die Wüste. Wir lesen es zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 1 und 2. Da heißt es, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Hier ist es jetzt nicht ganz klar, ob Jesus sich nur von fester Nahrung enthalten hat. Da sind sich die Ausleger nicht einig. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wir Mose vor uns sehen, 40 Tage ohne Nahrung und Trinken, dann Elia dasselbe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei Jesus auch so gewesen ist. Aber es ist nicht klar geschrieben in der Bibel. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass die Jünger bei verschiedenen Gelegenheiten fasteten. In Apostelgeschichte 13, Vers 2 finden wir eine solche Situation. Es heißt hier, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Das ist hier die Aussendung geschildert von Saulus, Paulus und Barnabas. Ein wichtiger Moment im Leben dieser zwei Männer wird mit Fasten und Gebet begleitet. Wir lesen denn auch von Saulus, der Paulus dann wurde, in der Apostelgeschichte 9, Vers 9, dass er nachdem Jesus ihm erschienen war, 3 Tage nichts aß und nichts trank. Ja, ich möchte doch noch zuerst diese zweite Stelle aus Apostel 14, Vers 23, die ich jetzt vergessen habe, lesen. Es heißt hier von Paulus und Barnabas, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Auch wieder, es ist eine wichtige Situation im Leben der Menschen und das haben sie mit Fasten und Gebet begleitet. Und jetzt zu Paulus, da lesen wir eben, dass er sich von Speise und Trank enthalten hat. Apostelgeschichte 9, Vers 9 heißt es, und er, Paulus, konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Die Gruppe der Pharisäer und Johannesjünger pflegten auch zu fasten. Wir lesen davon in Lukas 5, Vers 33. Es heißt hier, sie, die Pharisäer sind gemeint und die Schriftgelehrten, aber sprachen zu ihm, zu Jesus, warum fasten die Jünger des Johannes oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinen aber essen und trinken? Nun, die Pharisäergruppe und ihre Jünger pflegten 2-mal in der Woche, nämlich am Donnerstag, das war das Gedenken an den Tag, wo Mose auf den Berg Horeb ging. Und dann am Montag fasteten sie wieder, das haben sie im Andenken daran gemacht, als Mose wieder vom Berg herunterkam. Es scheint mir im Zusammenhang von Matthäus 6, unserem Text, dass Jesus hier dieses Fasten verurteilt, wenn er nämlich sagt, wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Es ist Gott nicht das Wichtigste, dass wir fasten. Jedoch ist ihm wichtig, dass unsere Motivation des Fastens richtig ist. Man soll es uns von außen nicht ansehen, dass wir am Fasten sind. Wir haben also gesehen, für diese drei Punkte, vor oder bei großen Entscheidungen, bei echter Reue, bei Hinwendung zu Gott und für eine intensive, ungestörte Zeit Gemeinschaft mit Gott, haben auch die Jünger gefastet. Auch beim Fasten im Neuen Testament ist Gott die Hauptperson. Oder in anderen Worten gesagt, Gott hat die Hauptrolle inne. Es dreht sich um ihn. Der Fokus ist auf Gott gerichtet. Nun eine interessante Frage. Warum wählt der Mensch wohl das Fasten? Wenn er eine besondere Ausrichtung auf Gott sucht oder wenn sie gefordert ist, diese besondere Ausrichtung auf Gottes Wirken. Nun, interessanterweise wird uns das im Alten und im Neuen Testament nicht begründet. Also wir wissen es nicht ganz genau, weshalb die Menschen auf Nahrung und teilweise auch auf Flüssigkeit verzichtet haben. Aber ich denke, dass wir an diesem Punkt schon eine Ahnung aussprechen dürfen. Diese Ahnung können wir aussprechen, wenn wir das Fasten, das Verzichten auf Nahrung und Getränke nachahmen, innerlich. Was bedeutet das? Das Verzichten auf Nahrung und manchmal auf Flüssigkeitszufuhr fordert vom Menschen Wille, Durchhaltevermögen, in dem Sinne auch Kraft. Es ist ein Mangel da. Was bewirkt Mangel im Leben? Der Mangel hilft dem Menschen, sich ganz der Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein. Der freiwillige Mangel treibt sozusagen den Menschen, den gläubigen Menschen, dazu, sich ganz an Gottes Fürsorge zu klammern. Der Mangel spornt den gläubigen Menschen an, ganz auf Gott zu vertrauen, von sich selbst wegzusehen, auf Gott zu sehen. Und ich denke, die zweite Motivation könnte diese sein. Der freiwillige Verzicht auf Speise bildet sicher auch einen Ausdruck davon, von der Ernsthaftigkeit meines Anliegens. Es ist mir wichtig, daher bin ich auch bereit, dafür auf etwas zu verzichten. Diese zwei Komponenten könnte ich mir vorstellen, die Menschen veranlassten zu fasten. Wie schon erwähnt, will ich mit der heutigen Predigt nicht zum biblischen Fasten ermahnen, ermutigen. Dies heißt aber nicht, dass ich dies ablehne. Wenn Gott dich dazu ermutigt und innerlich drängt, zu fasten, auf Nahrung zu verzichten, dann soll man es natürlich auch tun. Wir kommen nun zum Fasten heute. Ich möchte da jetzt im Blick auf das Fasten im Neuen und Alten Testament einen Rat doch noch geben. Wenn du fastest, denke ich, dass es in der heutigen Zeit sinnvoll ist, Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Denn wir leben in einer anderen Zeit als damals. Durch die Umweltverschmutzung haben wir viel mehr Belastungen zu tragen, durch unsere Nahrung, die verändert ist, die ist nicht mehr so gesund wie damals. Die Böden haben nachgelassen in der Gesundheit. Deshalb denke ich, ist es sinnvoll, wenn du fastest, dann nimm 2,5 bis 3 Liter Flüssigkeit zu dir. Wasser soll das sein, Kräutertees, oder es können auch zum Mittag und zum Abendessen kann es ein Gemüsesaft sein. Die enthalten nämlich viele basische Stoffe. Das hilft dann deinem Körper auch. Also wenn schon Fasten, dann ja, im ersten Moment mal nicht auf Flüssigkeit verzichten. Wir haben gesehen, dass unter Fasten im Alten und Neuen Testament der Verzicht auf Essen oder auf Essen und Trinken zu verstehen ist. Die heutige Gesellschaft hat den Begriff Fasten auf alle Bereiche des Lebens ausgeweitet, wie ich hier durch die Bilder von Ryle Purcell darstelle. Ebenso wird der Begriff Teilfasten oft verwendet. Nun, ich finde diese Ausweitung des Begriffs Fasten in der heutigen Zeit durchaus sinnvoll und angebracht. Es kann durchaus Sinn machen, sich in einem bestimmten Lebensbereich ein Fasten vorzunehmen. Dies bedeutet völliger Verzicht in einem Bereich. Oder ein Teilfasten sich vorzunehmen, dies bedeutet eine Reduktion in einem bestimmten Bereich. Also ein teilweiser Verzicht in einem bestimmten Bereich sich vorzunehmen. Wenn ich im Folgenden Fasten verwende, meine ich auch immer das Teilfasten. Ich lege nun die Betonung auf den Begriff oder auf den Umstand Verzicht. In der letzten Predigt, welche ich hier gehalten habe, dachten wir über die guten Vorsätze nach. Darüber, dass es sinnvoll ist, sich gute Vorsätze zu nehmen. Im Zusammenhang mit den guten Vorsätzen war das Thema Verzicht, wie hier beim Thema Fasten, auch ganz aktuell. Wir verzichten auf ein Computerspiel oder einen Spielfilm, um mehr Zeit für Gott zu haben. Wir verzichten auf Süßigkeiten. Wir verzichten auf neue Kleider. Wir verzichten auf teure Ferien und geben das dadurch gewonnene, gesparte Geld an eine Arbeit unter verfolgten Christen. Verzicht. Verzicht ist ein Thema, das einen Christen immer wieder beschäftigt. Gute Vorsätze beinhalten öfter dieselben Dinge im Leben wie beim Fasten oder Teilfasten. Ich meine, dass das Fasten eine gute Form sein kann, die guten Vorsätze, die man sich zum Beispiel Anfang des Jahres genommen hat, Schritt für Schritt auch in die Tat umzusetzen. Wenn wir bewusst solche Lebensabschnitte des Fastens in unseren Alltag einbauen, kann dies helfen, unseren Willen zu stärken und eben Schritt für Schritt ans Ziel zu kommen. Wichtig ist, dass wir dabei Gott mit einbeziehen. Und dies ist bei dieser Art des heutigen Fastens, wo eben sich auf alle Bereiche ausdehnt, ganz und gar nicht mitgedacht. Ja, es geht sehr gerne vergessen, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn du dir also so ein Teilziel steckst, nimm immer auch Jesus ins Zentrum deines Vorhabens. Sprich mit ihm darüber. Vertraue seiner Kraft und Hilfe für das Gelingen. Damit das Fasten gelingen kann, sind dieselben Aspekte wie bei den guten Vorsätzen, die wir gesehen haben, wichtig. Wir haben betrachtet, dass das Wichtigste der Glaube an die Gottheit Jesu ist, wodurch wir den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, erst empfangen. Weiter benötigen wir die Wachsamkeit auf das Gute und Böse um uns und vor allem in uns. Schließlich muss unser Alltag geprägt sein von Vertrauen zu Gott, welches auch im Reden mit Gott zum Ausdruck kommt und im Nachdenken über die Mitteilungen Gottes an uns durch die Bibel. Nun ein ganz wichtiger Aspekt. Durch das Verzichten kommen wir Menschen immer wieder an unsere Grenzen, was ich hier grafisch mit dem roten Strich andeute. Beim einen Menschen ist die Fähigkeit des Verzichtens vom Charakter her, von der Veranlagung her eher niedrig ausgebildet. Beim anderen ist sie stärker ausgebildet. Also wie beim Sport und beim Deutsch und Mathematik haben wir da verschiedene Begabungen. Es fällt nicht jedem Menschen gleich, einfach zu verzichten. Dem einen macht das viel Mühe, kostet es viel Überwindung, dem anderen weniger. Ebenso kommt es auch noch von Mensch zu Mensch auf die Sache an. Auf die Sache selbst, auf welche verzichtet werden soll oder verzichtet werden muss. Auch da sind wir in der Fähigkeit zu verzichten ganz verschieden gelagert. Nun, wenn das Maß voll ist, eben über diese Fähigkeit oder sogar übervoll, unsere Grenze überschritten ist, was geschieht? Wir wissen es alle. Wir werden gehässig, ungeduldig. Wir suchen danach, den Verzicht aufzuheben. Das ist unser Ziel jetzt. Die Sache zu kriegen, auf die wir verzichten sollen, wir werden egoistisch. Durch das Vertrauen zu Gott, zu Jesus Christus, kann Gottes Kraft in uns seine Mithilfe leisten und wir werden fähiger. Verzicht wird in einem Maße möglich, wie es unser Charakter sonst nicht ertragen oder zulassen würde. Wir würden nämlich aufgeben, würden einen nicht mehr ertragbaren Stau in der Psyche, im Inneren erleben und dem seelischen Druck ausweichen. Wenden wir uns jedoch vertrauensvoll an Jesus Christus, kommt Gottes Kraft durch den Heiligen Geist in uns zur Wirkung. Gottes Kraft, wie wirkt sie? Sie wirkt kontinuierlich, so in dem Sinne fast unmerklich. Sie ist nicht wie ein Kraftimpuls zu merken. Gottes Wirken in uns kann man in dem Sinne auch als sanft oder leise nennen. Sie wirkt nicht auf Vorrat, sondern stetig, so viel wie du und ich es gerade benötigen. Ich denke, dies ist wie ein Schutz von Gott so eingerichtet. Ein Schutz, dass wir uns nicht von Gott wegbewegen, ihn aus unserem Leben vergessen. Denn dies ist die natürliche Tendenz, welche wir Menschen haben. Wir bewegen uns ganz leicht und schnell weg von Gott, weil der Teufel mit seinen Machenschaften in uns wirken will und wirkt. Dies äußert sich durch falsche, durch ungute Lüste, durch Unwahrheiten, Lügen in unseren Gedanken. So will er uns weglocken und davon überzeugt machen, dass das Leben ohne Gott besser ist. Erst durch den Glauben und das Vertrauen an Jesus Christus erfahren wir Menschen Schutz vor diesen Machenschaften und Listen des Teufels. Nun, ebenso gilt es, die Worte von Gott in Matthäus 6, Vers 16 bis 18 ernst zu nehmen, wenn es da heißt, wenn du aber fastest, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Achte also beim Fasten, Teilfasten darauf, dass die Menschen nichts merken von deinem Verzicht. Du achtest also darauf, dass du nicht mürrisch bist, dass du nicht ungeduldig wirst. Nun, wer schon bewusst auf etwas verzichtet hat, weiß, wie schnell wir dann so mürrisch durch den Alltag gehen. Wie es schwierig ist, wirklich noch bei guter Laune zu bleiben. Da brauchen wir eben die Kraft von Gott. Du achtest darauf, dass du nicht traurig, niedergeschlagen durch den Tag wandelst. Dies ist mit den Worten gemeint in unserem Text: So salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst. Man soll es dir nicht anmerken. Das Wichtigste nämlich geschieht so oder so. Gott sieht es ganz sicher, dass du verzichtest und dich auf ihn konzentrierst. Ohne Zweifel. Und er wird es dir auf irgendeine Art auch belohnen, denn es heißt in unserem Text, und dein Vater, und das finde ich jetzt schön, wie Jesus hier das Verb wechselt, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, er sieht uns. Er sieht uns bis ins Innerste. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz deutlich eine Einschränkung machen. Es ist nicht meine Meinung, dass du niemandem von deinem Fasten erzählen darfst. Ja, ich rate sogar, dass du deinen engsten Umkreis mit einbeziehst, davon erzählst und sie ins Gebet mit einschließt und sogar eben vielleicht gemeinsam so ein Teilfasten machst. Nun, es geht Gott um die Art und Weise, wie unsere Seele, unser Inneres vom Verzicht erzählt den anderen Menschen. Sind wir innerlich stolz, dass uns das gelingt? Oder sind wir Gott dankbar, dass er uns die Kraft zur Umsetzung schenkt? Es kann sehr schnell Stolz aufkommen, wenn uns so ein Vorhaben des Verzichtens gelingt. Darauf müssen wir achten. Man kann mit dem Gelingen des Verzichtens prahlen, die aufmerksam auf sich lenken, sich in den Mittelpunkt stellen. Das gilt es zu vermeiden, indem wir uns bewusst sind, dass es Jesus ist, welcher uns den Willen und das Gelingen schenkt. Ich komme zum Schluss. Diese zwei Dinge gilt es also zu vermeiden, dass wir mürrisch mit schlechter Laune beim Verzicht durch unseren Alltag gehen und dass wir achten darauf, dass wir nicht stolz sind über das Erreichte, sondern Gott den Dank darbringen. Nun, ich möchte eigentlich in dieser Art zum Fasten und Teilfasten ermutigen. Es kommt auch wieder im Kirchenjahr die Fastenzeit auf uns zu. Und ich denke, es kann eine sehr gute Erfahrung sein, wenn wir so bewusst auf etwas teilweise oder ganz verzichten und in diesem Verzichten uns ganz bewusst auf Gott, auf Jesus orientieren, bewusst ihn öfter suchen im Gebet. Ich denke, dass uns das stärkt und dass uns das am inneren Menschen auch wachsen lässt. In dem Sinne mache ich euch Mut zu diesem heutigen Fasten. Wir beten. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du da bist mit deiner Kraft und dass du in unserem Leben Wachstum schenken willst. Dass es dir wichtig ist, dass wir immer mehr auch deine Kraft unseren Menschen widerspiegeln. So bitte ich dich, dass du uns in unseren Entscheidungen lenkst, leitest und dass du uns Gnade schenkst, dass es uns gelingen darf, dass wir auf deine Kraft vertrauen. Amen.